Unter den Linden Spezial. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Michael Hirz und Christoph Minhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Unter den Linden Spezial hier direkt vom Brandenburger Tor. Ja, es ist die vermutlich größte Herausforderung seit der Wiedervereinigung, die von der Bundesregierung verordnete Energiewende. Und der Architekt dieses neuen Energiedeutschland ist heute bei uns, Bundesumweltminister Norbert Röttgen. Herzlich willkommen.
Hallo.
In der nächsten Stunde werden Michael Hirz und ich über Chancen und Risiken dieser weltweiten einmaligen Wende mit Ihnen reden wollen. Deshalb nochmal viel Spaß bei der Sendung.
Vielen Dank. Am Wochenende kam ein Nachrichtenmagazin mit der Meldung raus, dass die großen Energieversorger dieses Landes eine Verfassungsklage gegen die von ihnen projektierte Energiewende anstrengen wollen. Wie ist da der Stand? Können Sie das bestätigen, dass es diese Klage geben wird?
Nein, ich habe auch nur Zeitung gelesen. Da war davon zu lesen. Wenn sie kommt, ist das das gute Recht zu klagen. Es ist dann eine Klage gegen ein Gesetz, gegen den Deutschen Bundestag. Auch der Bundesrat, so zeichnet sich das ja ab, wird mit großer Mehrheit diesen Gesetzen zustimmen, sie politisch unterstützen. Wir haben das sorgfältig geprüft, selbstverständlich, und weil das eine wichtige Entscheidung ist, sowohl im Bundesumweltministerium, in den Verfassungsressorts, Justiz und Innen ist das alles geprüft worden. Ich bin da sehr sicher, dass wir auf ganz sicherem Grund stehen, sonst hätten wir es natürlich nicht gemacht, sondern wir haben das rechtssicher gemacht. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich der Aussichten, der Klageaussichten wegen geschehen wird, wenn es denn überhaupt geschieht, oder ob es jetzt auch noch sozusagen politische Begleitmusik ist. Ich habe auch keinen Rat zu geben, das müssen die Unternehmen wissen. Ich wünsche mir nur, würde mir wünschen, dass sich die großen Energieversorgungsunternehmen in unserem Land nicht an den gesellschaftlichen Rand bewegen. Denn hier ist ja nichts verordnet worden, sondern hier wird ein gesellschaftlicher Konsens, der existiert über Parteigrenzen, Gruppengrenzen hinweg, der wird in Gesetz gegossen mit großen Perspektiven für unser Land. Und jetzt Rückzugsgefechte und nach hinten, nach rückwärts gerichtete Gefechte zu führen, ob das eine so sinnvolle Strategie ist, das mögen die Konzerne beurteilen.
Nun ist das ja schon ein Eingriff in das Eigentum. Es geht ja, diese Energieversorger haben ja haben Anteilseigner und um deren Geld geht es ja. Und dass da eben ein Vorstand überlegt, ob er dagegen auch Gerichte anruft, notfalls das Verfassungsgericht, ist ja erstmal sozusagen im Sinne des Eigentumsschutzes nachvollziehbar.
Ja, also nochmal, jeder hat das Recht zu klagen und dann muss er sehen, ob das der richtige Weg ist. Die Entscheidung nimmt auch keiner ab, aber es ist natürlich kein Eingriff ins Eigentum. Sondern das Bundesverfassungsgericht hat sich ja klar dazu geäußert und hat gesagt, dass erstens die Entscheidung für oder gegen die wirtschaftliche Nutzung der Kernenergie eine Entscheidung des Gesetzgebers ist. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz ist, wenn es Kernkraftwerke gibt, die betrieben werden, dann gibt es ein Recht darauf, dass die Errichtung, der Betrieb wirtschaftlich amortisiert werden und ein angemessener Gewinn erzielt werden kann. Diese Voraussetzungen sind unzweifelhaft bei jedem Kernkraftwerk, auch bei den 7 älteren, die jetzt nicht mehr ans Netz gehen, erfüllt. Kein Mensch behauptet, auch kein Energieversorgungsunternehmen, dass die 7 älteren nicht einen angemessenen, sogar einen beachtlichen Gewinn erwirtschaftet haben. Und schließlich, wir haben uns ja bezogen auf die Laufzeit von 32 Jahren und auf die Strommenge und keine Kilowattstunde weniger, die Energieversorgungsunternehmen vor 10 Jahren selber in einem Vertrag zugestanden haben. Das heißt, sie wenden sich jetzt gegen etwas, worüber sie selber einen Vertrag geschlossen haben. Das ist nicht sehr glaubwürdig, wenn nun das im Gesetz steht, was sie vor 10 Jahren selber vertraglich verabredet haben.
Aber eine besondere Pikanterie ist ja, dass dann ausgerechnet der Verfassungsrechtler und frühere CDU-Bundesminister Rupert Scholz als Experte in dieser Frage offensichtlich zu einem ganz anderen Urteil kommt und eben diese Energieversorgungsunternehmen berät. Ich glaube, er ist Berater von E.ON und hat für E.ON ein Gutachten just in dieser Frage erstellt.
Ja, aber mein früherer Kollege Rupert Scholz ist jetzt Anwalt und ist als Rechtsanwalt tätig. Und er hat einen Mandanten, das ist E.ON, und er vertritt die Interessen von E.ON. Wenn E.ON klagt, finden Sie auch einen Anwalt, der die Sache vertritt. Das ist jetzt keine große Überraschung.
Ich frage mal nach der Akzeptanz in der Partei, für die Sie stehen, was diesen Ausstiegsbeschluss anbelangt. Kennen Sie Artikel 248 oder Programmpunkt 248 des Bundesprogramms der CDU?
Sie werden mir hilfsweise sicherlich mit dem Zitat zur Verfügung stehen.
Nein, nicht ganz. Ich fasse es mal grob zusammen. Da steht drin, dass auf die Kernenergie auf absehbare Zeit nicht verzichtet werden kann. Das ist sozusagen gültiger Programmpunkt der CDU. Kann man eigentlich einen solchen Beschluss, der durchaus eine wichtige Frage darstellt, ohne jede Rückendeckung aus der Partei heraus zunächst einmal treffen?
Es ist ja nicht ohne jede Rückendeckung, nach meiner festen Überzeugung. Ich bin ja seit einigen Jahrzehnten inzwischen schon in dieser Partei, bin Wahlkreisabgeordneter in der 5. Wahlperiode, bin Landesvorsitzender eines großen Landesverbandes. Und darum sind es zwei Dinge, die man, glaube ich, ganz nüchtern und ehrlich konstatieren muss. Das erste ist, diese Entscheidung ist in der Frage der Kernenergie eine Kurskorrektur. Das macht doch gar keinen Sinn zu bestreiten. Warum soll Politiker nicht sagen, wenn das der Fall ist? Und zum Zweiten, glaube ich, ist das eine Politik, die jetzt ja auch nicht nur Abschied einer Energie bedeutet, auch nach der Erfahrung einer Katastrophe in einem Hochtechnologieland, sondern die ja auch ein wirtschaftlicher Einstieg ist. Wir sind heute nach 10 Jahren vor dem letzten Beschluss des Ausstieges viel, viel weiter. Wir haben 17% erneuerbare Energien, sehen viele Unternehmen, die dort ihre Chancen sehen, technologische Innovationen betreiben, Mittelständler, Handwerksbetriebe, große Konzerne. Und ich glaube, in dieser Verbindung einer Korrektur, auch aufgrund eines Ereignisses und auch aufgrund gesellschaftlicher Willensbildung, die, glaube ich, von vielen einfachen, normalen Parteimitgliedern in der CDU und CSU geteilt wird, verbunden mit einem Einstiegskonzept in wirtschaftliche Modernisierung, ist das diskutiert worden in der Partei, ist auch korrigiert worden, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass das mit einer starken Rückendeckung innerhalb der CDU stattfindet. Aber natürlich mit Kontroverse, auch mit anderen Auffassungen, weil wir ja über viele, viele Jahre das so nicht vertreten haben. Aber ich glaube, es lässt sich gut begründen.
Nein, gerade auf der Kreisvorsitzendenkonferenz wurde ja gerade gesagt, wir haben noch bis vor wenigen Wochen an den Ständen gestanden und haben die Kernenergie massiv verteidigt. Jetzt müssen wir das Gegenteil sagen. Die Frage ist, warum sichert man sich nicht da ab, wie beispielsweise die Grünen das jetzt tun, in einem weit weniger massiven Punkt durch einen Sonderparteitag? Warum hat man eine solche wichtige Entscheidung? Warum trifft man nicht die gemeinsam mit der Partei?
Also erstens, ich bin ja Parteipraktiker und seit vielen Jahren an Wahlkämpfen und Wahlkampfständen da. Und dass so ganz viele mit Herzblut gesagt haben, hurra Kernenergie, von den normalen Wahlkämpfern, so richtig viele habe ich davon nicht getroffen, um das mal klar zu sagen. Aber der Kurs ist mitgetragen worden. Er wird jetzt korrigiert, er ist auch diskutiert worden in unterschiedlichen Kreisen. Aber insbesondere, das räume ich auch oder sage ich genau so klar auch, wie wir es machen, es ist jetzt auch ein Momentum in der Gesellschaft für eine solche Energiewende.
Die das kann heißt, man auch. Es geht mehr. Das ist die Frage, die sich dahinter auch noch verbirgt. Geht es jetzt mehr darum, sozusagen einer allgemeinen Stimmungslage Rechnung zu tragen, oder geht es darum wirklich um eine Neubewertung, weil die Dinge, das wurde gerade angesprochen, auch auf dieser Kreisvorsitzendenkonferenz, wo die Leute gesagt haben, gebt uns Argumente. Ja. Wir brauchen Argumente. Und denn die Argumente, die es bisher gibt, dass es eine gefährliche Technologie ist, die sind nun wirklich nicht neu. Und Flugzeugabstürze, dass die passieren könnten, wusste man auch schon vor 5 Jahren.
Ja, das ist richtig. Aber es ist trotzdem keine Stimmungslage. Sondern wir haben nach dem Unfall in einem Hochtechnologieland Japan eine breite, neue, andere Bewertung eines Risikos, mit dem wir konfrontiert sind, nämlich terroristische Attacken, Flugzeugabstürze auf Kernkraftwerke, wo es auch eine neue Bewertung gibt. Manche hatten die schon vorher, aber andere sagen, diese Katastrophe, die muss und hat auch für uns Konsequenzen in der Bewertung von Sicherheit. Das ist der eine Aspekt. Zu sagen, wir wollen aus der Unbeherrschbarkeit der Natur und dieser Technologie und der Nicht-Eingrenzbarkeit der Schäden, wenn etwas passiert. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wir können es nicht ausschließen, wie wir jetzt erneut erfahren haben. Wenn es passiert, hat es dramatische Auswirkungen, weit über die Menschen hinaus, die sozusagen in den Betrieb dieser Risikotechnologie eingewilligt haben, sondern auch für die nächsten Generationen.
Verstanden, was sich da geändert hat gegenüber dem, was man vor 4 Jahren wusste, habe ich ehrlicherweise noch nicht so ganz.
Doch, also das erfahren. Natürlich, wenn Sie sagen...
Es gab Tschernobyl, ja, es gab Harrisburg, es gab andere...
Ja, und jetzt gibt es Fukushima. Das ist Harrisburg... ist letztlich sozusagen innerhalb des Containments die Katastrophe geblieben. Tschernobyl wurde gesagt, das ist in einem Land, denen wir auch diese Technologie nicht zugetraut haben. Und jetzt haben wir es in Japan, in einem Hochtechnologieland, in einem Industrieland. Die kannten das Risiko, die haben gesagt, wir kennen das Risiko, wir sind Erdbebenland, wir legen unsere Kernkraftwerke darauf aus, darum sind sie sicher. Und wir haben erfahren, die Natur hat den Menschen widerlegt. Die Sicherheit war sehr, sehr hoch, aber nicht komplett und nicht 100%. Und der zweite Aspekt ist eben der Aspekt der Sicherheit sich dazu gesellt. Das ist die Frage, wie bewerten wir das eigentlich wirtschaftlich? Das sind doch enorme Chancen, weil wir sowieso nicht mehr Wachstum erzielen können in der alten Weise durch Ressourcenverbrauch und Risikotechnologie, sondern wir brauchen neue Technologien. Wir können das, wir trauen uns das zu. Die ganze Welt wird es brauchen, also lasst uns auf diesen Erfindungsweg machen. Ich gebe ja zu, das ist eine Kurskorrektur. Es ist komplex, der gesamte Sachverhalt, aber ich glaube, Politik muss dann auch, und wir sind in der Regierung, muss dann auch sagen, die Situation ist da, jetzt müssen wir handeln, natürlich auch begründen, aber wir müssen auch zugreifen und Deutschland auf diesen zukunftsfähigen Weg führen. Das, glaube ich, ist der Kern, der eine Regierung leisten muss.
Nun haben ja ab und an auch Kanzler in diesem Land dem Stimmungsdruck durchaus widerstanden. Also man denke da an Helmut Schmidt oder Helmut Kohl, die auch Entscheidungen getroffen haben gegen eine ganz massive Stimmungslage in dem Land. Das war in dem Fall für Sie gar nicht vorstellbar, weil Sie sagten, das ist von der Sache her so geboten?
Herr Herz, wir müssen uns sozusagen, wir müssen darüber diskutieren, schätzen wir das, was im Land stattfindet, als Stimmung ein? Oder ist es eine ganz rationale, verantwortliche Haltung, zu der sich die allermeisten im Land durchringen? Ich bin entschieden der Auffassung, dass Letzteres der Fall ist. Ich kann nicht die Hysterie in Deutschland erkennen, die lautet raus und blind und wir ohne Rücksicht auf die Folgen raus aus der Kernenergie. Sondern ich finde, es ist eine, im Grunde das Ergebnis einer jahrzehntelangen Diskussion, jahrzehntelang, die wir geführt haben, auch ein Kampf um die Kernenergie. Und die hat schon vor Fukushima dazu geführt, dass eine Mehrheit auf einer ablehnenden Position war. Und ich glaube, dass jetzt...
Aber diese Haltung hat die Union ja widerstanden.
Diese Haltung Fukushima. War in der Union übrigens damals schon. Ich würde sagen, mal bestenfalls halbe-halbe. Auch darüber ist in der Partei nicht in der größten Breite diskutiert worden. War vielleicht auch ein Fehler, dass wir es unterlassen haben. Bin auch keiner, der dafür plädiert, möglichst wenig zu diskutieren, sondern ich glaube, dass die Probleme in den Parteien lebendig sein müssen, sonst werden bald die Parteien nicht mehr lebendig sein. Völlig klar, akzeptiere auch Kritik. Aber es ist keine Stimmungseruption, die Regierung irgendwohin geschwemmt hat, sondern es ist ein verantwortlicher Weg in eine neue, chancenreiche Energieversorgung, von dem ich überzeugt bin und von dem man, glaube ich, auch die Menschen überzeugen kann, von dem sie auch überzeugt sind. Und darum ist es richtig, dass eine Regierung einen solchen Weg anführt. Es ist nicht der Stimmung nachlaufen, sondern es ist das Land führen, aber im Konsens mit der Gesellschaft.
Nun sind Sie ja in der guten Lage, dass Sie in der Union schon vor Fukushima zu denen gehörten, die sich einen früheren Ausstieg vorstellen konnten. Aber kommen wir doch noch mal zu einem Punkt, der zumindest überrascht, nämlich diese unglaubliche Eile, mit der eine Entscheidung getroffen wird, die dieses Land ja in einer Art und Weise verändern wird, wie vermutlich seit der industriellen Revolution nicht mehr, noch oder nicht mehr. Hätte man nicht sich doch ein klein wenig mehr Zeit nehmen müssen? Es fällt ja auf, dass es zum Beispiel zu diesem Thema keine großen Parteitage gegeben hat, keine großen innerparteilichen Diskussionen. Man hat andere Dinge in diesem Land, andere Entscheidungen, die viel banaler sind, irgendwie erst nach sehr langen, manchmal sogar quälend langen Prozessen, dann in einen parlamentarischen, in den parlamentarischen Raum gebracht und zu einem Gesetz werden lassen. Hier fällt auf, dass eigentlich fast unter Umgehung des Bundestages weitgehend und anderer in der Verfassung vorgesehener Organe eben eine Geschwindigkeit an den Tag gelegen hat, dass man fast den Eindruck hatte, da ist Politik auf der Flucht, aber nicht sozusagen im Regelwerk verhaftet, wie es in einer parlamentarischen Demokratie sein sollte.
Ich glaube, im Ergebnis stimmt oder teile ich diese Kritik nicht, stimme ihr nicht zu. Man kann unterschiedliche jetzt Begründungszugänge finden. Wenn wir gesagt hätten, das hat alles noch Zeit, dann wären wir gejagt worden zu sagen, ihr wollt nicht entscheiden, ihr seid entscheidungsschwach, die Bevölkerung ist doch soweit.
Aber
ihr
muss man da nicht dann auch widerstehen können? Ist das nicht so ein Punkt, wo man sagt,
ja, aber dann wäre sozusagen,
da ist uns die Wahrung demokratischer Spielregeln wichtiger als das Nachgeben?
Okay, ich wollte nur mal sagen, Stimmung. Sicher, aber das wäre dann die Diskussion gewesen. Zum Zweiten, es wird doch seit Monaten, ich würde nicht sagen, fast nichts anderes, aber im Schwerpunkt dieses Thema diskutiert. Überall, in der Partei, in den Fraktionen, im Parlament, in der Öffentlichkeit am allermeisten, in den Schulen, in den Universitäten. Es findet doch diese Debatte als eine öffentliche Debatte überall statt. Und drittens, wir sind auch vorbereitet. Denn 90% von dem, was jetzt ins Gesetz kommt, in die 8 Gesetze, ist die gesetzgeberische Umsetzung des Energiekonzeptes aus dem vergangenen Herbst. Denn dort haben wir ja festgelegt, wir wollen mindestens 35% mindestens erneuerbare Energien bis 2020 haben. Wir haben den Energie- und Klimafonds dort institutionalisiert, außerhalb des Haushaltes, damit er sozusagen enthoben ist dem jährlichen Verteilungskampf. Wir haben gesagt, wir brauchen intelligente Netze. Es reicht nicht allein, Erzeugungskapazitäten zu bauen, sondern wir brauchen auch Netze, die den Windstrom von der Hohen See dann auch in den Süden, Südwesten oder in den Westen des Landes bringen. Das ist also konzipiert worden. Jetzt wird es umgesetzt. Wir haben auch lange Vorarbeiten gehabt. Seitdem ich im Amt bin, wird praktisch über Energiepolitik diskutiert. Und die Änderung des Atomgesetzes, die ist jetzt auch nicht so komplex, diese eine Änderung, dass die nicht in 3 Monaten zu schaffen gewesen wäre. Also ich glaube, Politik, wenn solche einschneidenden Ereignisse sind, braucht schon dann auch den Raum der Diskussion. Und darum war das Moratorium richtig, weil es dann auch erstmal Ruhe gebracht hat, Nachdenken gebracht hat. Aber dann muss Politik handeln. Und zwar auch in überschaubaren Zeiträumen und darf nicht vertrösten. Und ich glaube, dass wir voll handlungsfähig sind, dass wir das anspruchsvollste Gesetzgebungswerk vorgelegt haben. Da ist richtig viel gearbeitet worden. Aber ich bin von der Qualität in den Grundzügen bis in die Details ziemlich überzeugt. Und ich habe auch noch nicht so viel Kritik gehört, die gesagt haben, das stimmt nicht, da habt ihr was falsch gemacht. Also ich glaube, dass das alles...
Gut, das wäre ja dann das Kompliment, dass trotz der Eile eben da handwerklich sehr gut gearbeitet worden ist. Es bleibt aber dieses Unbehagen, das ja auch im Parlament durchaus geäußert wird. Ich glaube, nicht zuletzt der Bundestagspräsident, der da so sehr lautstark irgendwie doch sich zu dem Thema hat vernehmen lassen, hätte sich gerne irgendwie sozusagen ein umgedrehtes Verfahren gewünscht, also die breite Diskussion im Parlament und anschließend dann eben sozusagen der Vollzug. Hier war es ja manchmal so, dass die Bundesregierung vorgeprescht ist und das Parlament konnte dann eigentlich nur sozusagen nachsorgend dann noch die Hand heben.
Nein, also die Fraktionen, das Parlament war selbstverständlich auch seinem Selbstverständnis nach, ich bin übrigens auch Abgeordneter, immer involviert, gar keine Frage, aber es gibt dann auch die Führungsaufgabe einer Regierung, einer Bundesregierung. Das Parlament kann ja schlicht auch nicht solche komplexe Gesetzgebungswerke erstellen. Dafür braucht man die Expertise der Exekutive, der Beamten, die das machen. Aber die politische Diskussion ist doch sofort im politischen Raum entflammt, unter Beteiligung selbstverständlich der Fraktionen. Aber in solchen Situationen darf sich auch die Regierung nicht zurücklehnen und sagen, jetzt warten wir alles mal ab und wir haben ja noch einen ganzen Sommer und diskutieren wir das alles mal über den Sommer. Das wird dann auch zerredet und keiner weiß, was kommt. Ich glaube, dass es eine Balance geben muss zwischen Diskussion und Entscheidung, zwischen Teilnahme und Führung. Ohne Führung kann man solche Themen nicht gestalten. Es ist eine wirklich, ich glaube, dass es keine Übertreibung ist, eine historische Weichenstellung. Es ist die größte nach der deutschen Einheit für das Land Und da muss man auch die Enden zusammenhalten, weil es ja nicht nur in der Politik gemacht wird. Da muss auch die Wirtschaft macht mit in der gesamten Bandbreite, die Ingenieure, die Wissenschaft,
bis auf die vier großen Energieversorger.
Die werden auch mitmachen, die machen übrigens schon zum Teil mit und die müssen jetzt ihre Position bestimmen. Also ich glaube, der Prozess muss zusammengehalten werden, er muss geführt werden. Und es ist dann auch irgendwo keine praktisch realistische Vorstellung, dass man das irgendwie mal ein Jahr lang, anderthalb Jahre lang so diskutiert. Ich bin sehr für Diskussion, aber irgendwo ist auch die Politik und das Parlament und die Regierung keine Diskussionsveranstaltung, sondern irgendwann gibt es auch Handlungsverantwortung.
Apropos Diskussion, eine besondere Rolle hat ja auch diese Ethikkommission gespielt, die ja da eben ihre Expertise eingebracht hat, die auf den unterschiedlichsten Bereichen irgendwie zu finden war. Da war ja ein Bischof bei, es waren aber auch Leute aus der Wirtschaft, zwei Bischöfe sogar. Aber trotzdem, auch da gab es aus dem Bundestag irgendwie so ein bisschen Gemaule, dass man gesagt hat, wie ist denn eigentlich diese Ethikkommission legitimiert? Die ist willkürlich zusammengesetzt worden von der Regierung, hat eine Empfehlung abgegeben, die ja dann doch ein richtiger Fixpunkt war. Es war ja schwierig oder es wäre schwierig gewesen, da massiv von abzuweichen, von dem, was diese Kommission dann gesagt hat. Können Sie denn nachvollziehen, dass ein Parlament darüber dann irgendwie zumindest nicht glücklich ist?
Also nochmal, ich bin Teil des Parlaments und habe aber auch nur eine, nämlich meine Meinung. Und bei mir hat es nicht so unglücklich sein geführt, weil es ja ein Votum war, in der organisiert gesellschaftliche Debatte zusammengeführt wurde. Und dann muss am Ende das Parlament entscheiden, auch in seinem Selbstbewusstsein und unterwirft sich ja nicht einem solchen Votum. Aber ich finde, es war richtig, die gesellschaftliche Debatte zu strukturieren, zu organisieren. Unter Beteiligung von Einzelpersönlichkeiten, die eine eigene Autorität und Reputation haben, also von Wissenschaftlern, Ulrich Beck, einer der renommiertesten Risikoforscher unseres Landes und andere, Gewerkschaften, die dabei waren, die IGBCE, also Bergbau, Chemie, Energie, der ehemalige Vorstandsvorsitzende eines energieintensiven Unternehmens, BASF, Jürgen Hambrecht, zwei Bischöfe und andere Personen, in denen sich dann die unterschiedlichen beruflichen, persönlichen, gesellschaftlichen Erfahrungen und Haltungen auch wiederfinden, also die repräsentativ sind, die zusammengekommen sind und die Gesellschaft an diesem Punkt oder repräsentativ auch zu einem Konsens geführt haben. Ich bin an sich gar nicht so ein Konsenspolitiker. Ich glaube nicht, dass Konsens und Harmonie sozusagen die Lebenselemente von Demokratie sind. Aber dass eine Gesellschaft in wichtigsten Grundfragen, also der Frage von Kapital und Arbeit, der Frage von militärischer Gewalt und Friedenssicherung oder eben der Energieversorgung, der Frage auch der Lebensgrundlagen, der natürlichen Lebensgrundlagen und der wirtschaftlich-industriellen Entwicklung, dass es an den wichtigsten Elementen dann auch gesellschaftlichen Frieden und Konsens gibt, dass man sich darum bemüht und dann in dem dadurch gesteckten Rahmen sozusagen dann auch wiederum Kontroverse sich entfalten lässt. Ich glaube, dass das eine Erfahrung der Vergangenheit, der Nachkriegserfahrung ist, dass wir damit sehr gut gefahren sind. Übrigens, wenn man die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg dazu nimmt, war es auch eine Zerstrittenheit und Unfähigkeit im Innern zu Konsens zu kommen, auch der Parteien der Gesellschaft, die auch sicherlich ihren Beitrag zum Scheitern dann beigetragen hat. Also ich glaube, Konsensfindung an ganz wichtigen Fragen. Und die Energiefrage ist eine Zukunftsfrage, ist eine Wachstumsfrage, die Industriefrage. Darum ist es eine zentrale Zukunftsfrage. Doch den Konsens zu versuchen, ist, glaube ich, gut. Und dass die Ethikkommission war ein Beitrag zu dieser gesellschaftlichen Willens- und Konsensbildung.
Die Frage, wie lange diese Energieform ethisch noch zu vertreten ist, war ja ein wesentlicher Punkt dieser Ethikkommission. Warum ist denn dieser Energieträger ethisch bis 2021 oder 2022 vertretbar, aber nicht bis 2028 oder bis 2015?
Es ist zunächst die Grundfrage, die man beantworten muss. Glaubt man, es ist ethisch vertretbar, hinnehmbar das Risiko im Verhältnis und angesichts der Schäden oder ist das prinzipiell nicht der Fall? Man kann das übrigens vertreten, zu sagen, wir glauben, dass wir das beherrschen können. Ich verurteile ich keinen. Aber diese Urfrage der Kernenergie ist nach Jahrzehnten zu einem anderen Ergebnis gekommen. Kardinal Höffner hat als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz im Jahre 1980 schon die Auffassung vertreten, dezidiert hat übrigens die katholische Bischofskonferenz in Deutschland auf einen aus diesem Grund ablehnenden Kurs gebracht, weil er gesagt hat, die Gefahren sind so immens, dass ich 100% Sicherheit verlange. Wenn es sie nicht gibt, ist das für mich der ethische Grund der Ablehnung.
Aber müsste man dann nicht tatsächlich, wie es andere Vorschläge gibt, der BUND sagt 2012, die Partei Die Linke sagt, glaube ich, 2014, die Greenpeace ist bei 2015, die Grünen bei 2017, ja. Sie bei 2021. Müsste man dann nicht sagen, wenn es so ist, dann, wenn es bereits 1980 erkannt war, dann muss gleich Schluss sein.
Ich glaube, dass das nicht der Fall ist, sondern verantwortliche Politik muss dann einen neuen Kurs auch realisieren. Er muss auch möglich sein. Er muss ersetzbar sein, die eine Technologie durch die andere. Und darum muss man einen vernünftigen Stufe, erstmal eine Grundentscheidung treffen, zu sagen, jawohl, wir wollen uns davon verabschieden. Das ist übrigens nichts Neues, sondern im deutschen Atomgesetz ist seit Jahren festgelegt, dass keine neuen Kernkraftwerke gebaut werden. Das heißt, die Brückenfunktion, die ist schon seit langem Konsens. Jetzt geht es eigentlich wiederum nur um die Brücke selber. Sodass wir jetzt sagen, wir wollen einen Stufenplan entwickeln, mit dem wir auch erreichen können, dass die Energieversorgung durch andere Energieträger stattfindet. Wenn man zu einer solchen Erkenntnis kommt, dann muss man sie eben auch in praktische Politik umsetzen. Nicht in Taktik, nicht in politische Mobilisierung und auch nicht in Wunschdenken. Sondern Politik muss dann praktisch sein, wenn sie verantwortlich ist. Und darum haben wir einen Zeitraum von einer Dekade gewählt, wo auch die Experten sagen, wo unsere Einschätzung ist, das ist ein Zeitraum, in dem wir das schaffen können nach einem vernünftigen Plan, weil es ineinander greift. So wie wir in dem Maße und in dem Tempo, wie wir beenden die Nutzung der einen Technologie, steigen wir in andere Technologien ein. Und das ist sozusagen eine Stufenleiter. Und ein abruptes Ende ist schlicht nicht möglich. Insofern sind wir auch sozusagen noch in der Kontinuität vorangegangener Entscheidungen, nämlich der Entscheidung aus früheren Zeiten, Kernkraft wirtschaftlich zu nutzen.
Aber wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, statt ein klares Enddatum schon mal zu benennen, erstmal zu sagen, wir machen, wenn Schritt A erreicht ist, gehen wir zu Schritt B, zu Schritt C, zu Schritt D und je schneller wir das schaffen, umso besser. Und je länger es dauert, dauert es halt länger. So geben Sie ja ein Ziel vor, was einfach auch scheitern kann.
Es ist ein realistisches Ziel und ich glaube, dass die andere Reihenfolge, die wir gewählt haben, richtig ist, weil aus dieser Stufenleiter von jetzt mit in Kraft treten 2011 bis dann über die Stufen 15, 17, 19, 21, 22 immer die notwendige Klarheit geschaffen wird, dass wir bis dahin etwas erreichen wollen.
Sie müssen das ist auch erreichen.
Wir wollen es erreichen und wir glauben, es erreichen zu können über einen Prozess von 10 Jahren hinweg. Wir werden das auch jedes Jahr berichten. Es ist ein Überwachungsmechanismus im Gesetz festgelegt. Der guckt, erreichen wir die Ziele, müssen wir nachsteuern. Aber diese Klarheit, dass es dann zur sukzessiven Beendigung kommt, die löst dann auch den Druck aus. Wir müssen jetzt wirklich konsequent sein bei der Energieeffizienz. Denn ansonsten würde man sagen, ist ja nicht so schlimm, wenn wir nicht so erfolgreich sind. Wir können das ja wieder ad calendas graecas, also sozusagen weiter hinaus schieben. Darum ist wichtig
diesen
die
Ausweg
Klarheit.
Gibt's auch. Der heißt nur anders. In diesem Fall heißt er Sarkozy. Herr Sarkozy hat ja in dem Zusammenhang gesagt, das ist eine gute Entscheidung für Frankreich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und hat großzügigerweise angeboten, dass wir künftig verstärkt dann auch auf diesen Strom zurückgreifen können, so wir denn wollen. Und ist das nicht Ihr Hintertürchen, das Sie am Ende haben, dass wenn eben das Wollen nicht zum Müssen wird, dass Sie am Ende die Chance haben, aussteigen zu können übers Ausland?
Also wir haben sowieso, und ich bin der Auffassung, dass wir das noch verbessern können und müssen, einen europäischen Strombinnenmarkt. Wir haben eine europäische Strombörse, wo der Strom gehandelt wird. Und darum gibt es heute, gibt es seit Jahren, seitdem es diese Börse gibt, jeden Tag Import und Export. Und das soll auch so sein, das finde ich auch für richtig, denn Wettbewerb ist der wichtigste Mechanismus für gute Verbraucherpreise. Darum bin ich auch dafür. Aber wir wollen diesen Wettbewerb, aber werden sicherstellen, können das sicherstellen, dass wir gleichzeitig jederzeit, zu jeder Stunde im Jahr in der Lage sind, den von uns nachgefragten und gebrauchten Stromverbrauch selber aus eigenen nationalen Quellen zu speisen. Ob es dann dazu kommt, das wird dann auch über den Preis entschieden an der Börse, aber dass wir die Kapazität, die Fähigkeit haben, uns selber zu versorgen, das stellen wir sicher.
Es gibt ja dennoch irgendwie den ein oder anderen Zielkonflikt bei dem Versuch, diese Energiewende irgendwie möglichst zügig jetzt über die Bühne zu bringen. Einer ist zum Beispiel der zwischen der CO2-Bilanz, die Deutschland hat und vorweisen muss in den nächsten Jahren, und der Energiewende. Sind Sie da nicht auch irgendwie im Spagat, sind Umweltminister, also auch maßgeblich dafür verantwortlich in dieser Regierung, dass die CO2-Ziele erreicht werden? Ist das hinzukriegen?
Das ist hinzukriegen. Wir haben ja auch über all die unterschiedlichen Fallgestaltungen, die Experten sagen das Szenarien, Untersuchungen angestellt. Übrigens nicht jetzt erst in diesen 3 Monaten, sondern schon im vergangenen Jahr, die ja auch den Entscheidungen zugrunde gelegt worden sind. Und selbstverständlich wollen und können wir unsere anspruchsvollen Klimaziele erreichen, bis 2020 in Deutschland 40% die CO2-Emissionen um 40% zu reduzieren. Einer der Gründe dafür liegt darin, dass wir ab 2013 einen Zertifikatehandel für den Energiesektor haben. Auf Deutsch heißt das Recht, CO2 zu emittieren, muss man sich kaufen. Das heißt, CO2-Emission bekommt einen Preis, der an der Börse gehandelt wird. Und ab 2013 ist das Volumen, die Menge, die der Energiesektor an CO2 und anderen Treibhausgasen emittieren darf, begrenzt. Das heißt, es kann nicht mehr emittiert werden, als in diesem Volumen vorgesehen ist, das übrigens degressiv ausgestaltet wird, also jedes Jahr weniger. Das ist die Einpreisung von Langfristkosten, die CO2-Emissionen haben. Wir wollen eben nicht mehr auf Kosten der nächsten Generation leben, sondern wir müssen die Kosten heute übernehmen. Und durch diese Preisbildung und den Preismechanismus werden dann diejenigen honoriert, die in innovative Verfahren investieren, CO2-effizient produzieren. Die bekommen dadurch ein Honorar, eine Vergütung, weil sie eben diese CO2-Zertifikate in geringerem Umfang kaufen müssen. Es war nie eine Perspektive zu sagen, wir lösen unsere Klimaprobleme mit der Verbreitung von Kernenergie. Das funktioniert weltweit nicht.
Der Zusammenhang wird aber von vielen so gesehen, unter anderem vom französischen Staatspräsidenten, aber ja, nicht nur von ihm.
Natürlich, ob das klar, das wird so gesagt, aber es ist keine Lösung der globalen Probleme. Wollen wir denn die Schwellenländer, die ein Wachstum von 10% pro Jahr haben, China, Indien, Südafrika, sollen die jetzt alle Kernkraftwerke errichten mit all dem, was an Risiko damit verbunden ist, sondern wir brauchen eine Energiewende, eine Ressourceneffizienzwende, wenn Wachstum eine Zukunft haben soll. Für Frankreich, wenn ich das nur nebenbei sagen darf, ist die Lage übrigens auch deutlich schwieriger. Wir produzieren 23% unseres Stroms durch Kernkraftwerke. 23%, kein Viertel. Und Strom ist übrigens nur ein Drittel des Energieverbrauchs in Deutschland. In Frankreich werden 75% des Stroms durch Kernkraftwerke produziert. Das heißt, die Abhängigkeit, die Einseitigkeit, der Aufwand, das zu verändern, ist viel, viel größer. Und darum muss man den Weg auch erstmal stemmen können. Darum glaube ich ja auch, dass das unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern wird. Wir werden eben moderne Technologien haben und nicht alte Technologie konservieren. Wenn wir es richtig machen, wird es den Standort in seiner Wettbewerbsfähigkeit und in seiner industriellen Stärke enorm verbessern.
Es gibt ja gleichzeitig die Befürchtung, und das müsste Sie als Umweltminister ja auch zumindest interessieren, dass aus Naturlandschaften auf einmal Industriegebiete werden. Nämlich dann, wenn zum Beispiel in großem Umfang Biogasanlagen, Windparks und Ähnliches errichtet werden, mal abgesehen von dem ästhetischen Aspekt, das sind natürlich auch massive Eingriffe in eine gewachsene Landschaft.
Das stimmt. Und darum habe ich auch nie die These vertreten, das eine ist böse und das andere ist gut. Und lasst uns den guten Weg wählen. Es gibt keine Zielkonflikte, es gibt auch keine Kosten, es gibt keine Risiken, so ist die Welt nicht. Und auch die erneuerbaren Energien verkörpern nicht das Reine und Gute. Es ist trotzdem die richtige Abwägung, Aber Windparks auf hoher See sind massive Eingriffe, insbesondere für die Tierwelt in der Nordsee und in der Ostsee. Und das gilt auch für Windparks an Land. Die sind nämlich verdammt laut, diese Dinger. Und es gibt auch ästhetische Beeinträchtigungen. Und Photovoltaikanlagen auf Ackerflächen, die wir jetzt ja herausgenommen haben in der Förderung, machen es eben unmöglich, gleichzeitig dort Nahrungsmittel zu produzieren. Es gibt diese Zielkonflikte. Es wäre völlig dumm oder ideologisch borniert, die zu bestreiten. Die muss man in den Griff kriegen. Darum verteidige ich auch das Bundesamt für Naturschutz, wenn es mal bei ein oder zwei von 20 oder mehr Windparks sagt, das können wir aus Naturschutzgründen nicht genehmigen. Hier haben Naturschutzbelange Vorrang. Es gibt jetzt nicht nur erneuerbare Energien und sonst muss alles zurückstehen, sondern es gibt auch noch andere Belange. Das stimmt, das muss man sehen. Es sind auch Kosten, Naturschutz oder Landschaftsverbrauch, Landschaftsbeeinträchtigung, die müssen so gering wie möglich sein. Darum ist auch da Effizienz gefordert und Abwägungen können auch mal zulasten der erneuerbaren Energien ausgehen.
Ganz kurz zum Aspekt Kosten. Für das Gewerbe, für das produzierende Gewerbe wird es ja teurer werden in diesem Land. Und Deutschland ist ja nicht zuletzt deswegen gut aus der Krise gekommen, weil wir eben noch einen sehr großen industriellen Sektor haben. Europaweit ist, glaube ich, der Anteil der Industrie an der Volkswirtschaft in Deutschland noch am größten. Mhm. Hat uns sehr geholfen. Wenn aber jetzt eben durch steigende Energiekosten dieser Bereich belastet wird, müsste man ja Verständnis haben, zum Beispiel für den Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Herrn Keitel, der sagt, dann wollen wir aber wenigstens über die Nachbesserungen bei den Klimazielen etwas Entlastung spüren. Haben Sie da auch Verständnis für? Können Sie das nachvollziehen?
Also erstens, es macht keinen Sinn, vernünftige Ziele gegeneinander auszuspielen. Wenn sie in einem Spannungsverhältnis sind, muss man sie zum Ausgleich bringen. Aber man kann nicht sagen, trinke ich, aber essen kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Sondern wir müssen halt eben beides tun, wenn wir gut leben wollen. Und darum, wenn wir Zukunft sichern, brauchen wir eine gute Energieversorgung. Nicht für die nächsten 5 Jahre, nächsten 10 Jahre, aber darüber hinaus. Ist das eine Zukunftsinvestition? Und wenn wir wollen, dass unsere Kinder und Enkelkinder auch noch Lebensqualität haben, und nicht von Klimafolgen der Erderwärmung bedrückt und bedrängt sein wollen, klimatisch oder in den sozialen Folgen wegen der Flüchtlingsströme, der Menschen, die vor Kriegen und Konflikten um Wasser, um Weideland fliehen und in Deutschland anklopfen. Wenn wir also heute für deren Zukunft sichern sollen, dann müssen wir an beiden Zielen arbeiten. Darum sehen wir das Thema ja auch. Und unsere klare Zielsetzung ist, dass wir Industrieland bleiben. Wir sind Industrieland. Das macht unsere entscheidende Stärke aus. Wir wollen es bleiben, wir werden es bleiben. Wir haben heute übrigens schon relativ hohe Strom- und Energiepreise in Deutschland, sind es trotzdem. Und darum gibt es ja
in Europa, glaube ich.
Ja, die zweithöchsten, aber jedenfalls sehr, sehr hohe. Und jedenfalls sind wir das größte Industrieland mit hohen Preisen. Das ist also heute schon so. Und darum würde ich zwei Aspekte eben betonen. Erstens machen wir auch in dem neuen EEG ein deutlich ausgeweitetes Erneuerbare Energiengesetz, das diese Energien fördert. Und die Förderung wird bezahlt durch den Stromverbraucher, auch völlig klar. Darum gibt es aber speziell für stromintensive Wirtschaftszweige und Unternehmen eine deutlich ausgeweitete Befreiung von diesen besonderen Förderungen, die bezahlt werden müssen durch die Stromverbraucher. Jetzt sind es ein paar hundert Unternehmen ab 10 Gigawattstunden Verbrauch und das werden wir weit ausdehnen auf viele tausend Unternehmen. Das heißt, wir weiten das aus, sehen also die speziellen Bedürfnisse der stromintensiven Industrie und zweitens, ist es natürlich auch eine Chance für die Industrie. Wir haben eben von den Windparks auf hoher See gesprochen. Ja, dafür brauchen sie Stahlproduktion, dafür brauchen sie Maschinenbau, Elektroindustrie, Handwerk. Das ist ja auch für ganz viele ein enormer wirtschaftlicher Impuls, der auf das Land kommt, der angenommen wird, der wahrgenommen wird. Und darum in der volkswirtschaftlichen Bilanz, wenn man es vernünftig und gut macht, wird das, glaube ich, eine gute Sache werden.
Die EU macht das auch mit, ja, also diese Förderung eben von besonders energieintensiven Betrieben.
Das hat die EU bislang mitgemacht. Wir machen sie jetzt vernünftiger. Wir haben jetzt so eine Stufe da drin, die sehr ungerecht und unvernünftig ist. Wir machen eine lineare Förderung, wir weiten sie aus. Und ich denke, dass die EU das mitmacht. Wir setzen uns jedenfalls für unsere Interessen ein.
Okay.
Wird nicht verhandelt, sondern diese Regelung wird der EU mitgeteilt. Aber ich glaube, dass es da keine Bedenken gibt.
Wenn es nicht nur nach Plan geht und nach 5-Jahres- und 10-Jahres- und 15-Jahres-Plänen, wäre ja marktwirtschaftliche Instrumente durchaus auch sinnvoll. Das marktwirtschaftlichste, die nächste Brückentechnologie, die marktwirtschaftlich besonders günstig wäre, wäre Kohle. Scheint aber so zu sein, dass Kohle sofort in die Rolle der Kernenergie schlüpft, als der Energieträger, der nun als nächstes nicht gewünscht ist. Unterstützen Sie die Kohle als Brückentechnologie für die nächsten Jahrzehnte?
Also zunächst stimme ich Ihnen zu, dass es darum geht, die neuen Technologien in den Markt zu führen. Ein wirklich marktwirtschaftliches Instrument ist zum Beispiel der eben besprochene CO2-Zertifikatehandel. Weil die Kosten,
das ist ein künstlicher Marktmechanismus.
Also nein, der ist nicht künstlich, sondern
Sie schaffen eine Begrenzung, die Sie dann anschließend verkaufen.
Also die Fachleute sagen, es geht um die Internalisierung externer Kosten, denn CO2-Emissionen sind Kosten, die entstehen werden. Das ist Erderwärmung. Das wird Anpassungsmaßnahmen bedürfen, Investitionsmaßnahmen bedürfen, aber zu einer späteren Zeit. Und das, was wir verändern, ist zu sagen, wer heute diese Kosten verursacht, der soll das heute durch einen Preis merken, damit er durch den Preis und den Preismechanismus angeregt wird, sich so zu verhalten, dass die Kosten der Zukunft nicht entstehen. Das ist eine ehrliche Bilanz.
Es hilft nichts, wenn das nur Europa macht. Es müsste dann tatsächlich weltweit geschehen.
Gut, man kann natürlich immer sagen, also jetzt müssen alle auf einmal mitmachen, sonst bewegt sich keiner. Das ist politisches Mikado. Das wird nicht zum Erfolg führen, sondern ich glaube, wenn Europa...
In einer globalisierten, wirtschaftlich globalisierten Welt ist es natürlich immer schwierig, wenn man in einem bestimmten Teil die Spielregeln verändert.
Ja, aber die Frage ist, also es führt jetzt ein bisschen von dem... Ja. Wir können gerne auf den anderen Punkt gleich wieder zurückkommen, aber es ist einer der interessanten Aspekte. Was ist denn unsere Vorstellung der Rolle und der Position Europas in der Globalisierung? Glauben wir, dass wir mit Billigproduktion und CO2-Emissionen wie in China uns behaupten werden? Meine Erfahrung in meiner anderthalbjährigen Amtszeit ist, dass die Frage von Innovation, Klima, Energiepolitik, auch unsere Technologieführerschaft, die wir dort haben, das bedeutendste Feld von außenpolitischer, geopolitischer Einflussnahme ist, weil wir führend sind, weil wir die Technologieführer sind, weil wir eine starke Ökonomie sind, die sich nicht ausruht, sondern Technologieführerschaft haben will. Die Technologieführerschaft, zu der gehört aber ein rechtlicher Rahmen und nicht der Ausruhrahmen, sondern der muss eben die Kosten, die entstehen, heute schon einpreisen, damit wir die Technologien entwickeln.
Also da hoffen wir auch, dass wir da
diese
Vorbildfunktion
haben. Vorbild? Ich will gar kein Vorbild sein, ich will auch keinen belehren und schon gar nicht weltweit, sondern ich möchte China herausfordern. Ich will nicht warten und hier sitzen und eines Tages aufwachen und dann erleben, dass Europa und Deutschland von China und Indien herausgefordert wird, weil die auf einmal den Technologiewettbewerb gestartet haben und uns überrollen. Ich möchte, dass Europa das ist, ansonsten wird Europa marginalisiert. Daran habe ich keine
Aber
Zweifel.
Was Versorgungssicherheit anbelangt, ist beispielsweise, wie gesagt, die Kohle in Deutschland durchaus, das war das Stichwort vorhin, doch noch reichhaltig vorhanden. 500 Jahre reichen die Vorräte.
Darum wird ja auch die Kohle genutzt werden. Wir sind ja sukzessive über einen Zeitraum von jetzt 40 Jahren, das muss man ja mal so sagen, dabei, von jetzt 17% auf in 40 Jahren, das streben wir an, 80% erneuerbare Energienversorgung am Strom zu kommen. Es ist ein Prozess von 40 Jahren. Wir haben gerade jetzt im Gange bis in die nächsten 2 Jahre, also bis 2013, ein enormes Kraftwerksmodernisierungsprogramm, das mehr noch aus Kohlekraftwerken besteht, als auf Gaskraftwerken.
Sind Sie sicher, dass das auch durchgesetzt werden wird am Ende? Oder ob,
das ist ja konservativ. Also zum Beispiel das Steinkohlekraftwerk in Datteln zähle ich da nicht dazu, weil doch die Landesregierung das nicht befördert. Also es ist sehr konservativ gerechnet. 10 Gigawatt, also das sind 10 Kernkraftwerke, knapp 10 Kernkraftwerke, die dort an neuer Kraftwerkskapazität entstehen. Das wird also der Fall sein. Allerdings haben wir eben über die CO2-Problematik gesprochen. Die Industrieländer alle sagen, dass die Industrieländer in den nächsten 40 Jahren ebenfalls 80-90% ihrer CO2-Emissionen reduzieren müssen, wenn die Erderwärmung nicht außer Kontrolle laufen soll. Also brauchen wir mittel- bis langfristig einen ziemlich CO2-freien Energiesektor, weil wir industrielle CO2-Emissionen haben werden. Auch darüber haben wir eben gesprochen.
CCS-Technik weiter fördern ist...
Ist jetzt eine bundesgesetzliche Grundlage vom Kabinett beschlossen worden. Und in den Ländern, insbesondere in denen auch Braunkohle gefördert wird, wo also die Energieförderung und dann auch die CCS-Technologie zusammenkommen, sind jetzt gefragt, davon
auch Anwendung zu machen. Die Widerstände werden dann da auch im Zweifelsfall juristisch.
Das ist die Abscheidung von CO2.
Ja, die Abscheidung von CO2, Entschuldigung, wir haben schon so oft darüber geredet, dass man irgendwann denkt, man, das wissen schon alle.
Absondern und Abscheiden von CO2 und Verpressen in der Erde.
Okay, kommen wir zu einem anderen weiter. In Bayern ist man jetzt auch ganz, ganz schnell dabei. Man ist auch da ganz überrascht.
Sind die Bayern.
Ja, das sagen Sie so. Mir scheint, dass hier die Kernkraftwerke einfach schlichtweg durch Gaskraftwerke ersetzt werden. Ob das jetzt wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, ob das, was Versorgungssicherheit und Abhängigkeit beispielsweise von dem Hauptgaslieferanten, der da ist, nämlich Herr Putin in Russland, ob das nun der richtige Weg ist, ist das der richtige Weg?
Ich würde immer sagen, man muss all diese Aspekte sehen, aber irgendwie auch immer die Kirche im Dorf lassen. Erstens, ich bin der Auffassung, dass jetzt in den nächsten Jahren einige neue Gas- und Dampfturbinenkraftwerke in Deutschland gebaut werden sollten. Und dass das wichtig ist und dass wir dadurch auch nicht in neue Abhängigkeiten geraten. Denn einer der Gründe, warum wir in den Gebäuden, in den Wohngebäuden mehr Energieeffizienz realisieren wollen, besteht darin, den Einsatz von Gas zur Wärmeerzeugung im Gebäudebereich einzusparen, um dann auch zur Stromproduktion zu verwenden. Gaskraftwerke, die modernen, neuen, in Deutschland hergestellten, könnt ihr in die Firmen sagen, was lassen wir jetzt, haben enorme Vorteile, weil sie hocheffizient sind. Wenn Sie sie mit Kraft-Wärme-Kopplung kombinieren, haben Sie Wirkungsgrade von 80-90%. Das ist extrem gut. Ein Kohlekraftwerk, ein sehr, sehr gutes, hat vielleicht Anfang 40%, maximal, also 40-45%. Sehr, sehr hohe Wirkungsgrade. Sie sind in 4-5 Jahren geplant, gebaut, errichtet. Wenn Sie sie dort bauen, wo die industrielle Stromnachfrage ist, ersparen Sie auch den Netzausbau und Sie sind schließlich extrem flexibel. In Minutenschnelle können Sie die hoch und runter fahren und darum sind Sie eine ideale Ergänzung zu der fluktuierenden, also unzuverlässigen Stromeinspeisung durch Wind und Sonne. Wind
Sie haben gerade vier Argumente genannt, warum es genau so kommen wird.
Ich bin ja kein Prophet, aber ich glaube, dass es so kommen wird, ist meine Einschätzung und ich halte es auch für richtig. Das ist alles in einem überschaubaren Maße, aber wenn man das so macht, ist das eben der Teil fossiler Erneuerung von Kraftwerken, die ein Drittel bis zur Hälfte der CO2-Emissionen hat, von Kohlekraftwerken, die flexibel sind, die neben Kohlekraftwerken dann auch zur fossilen Stromversorgung in Deutschland dienen.
Und vor russischen Oligarchen haben Sie jetzt weniger Angst als vor vier Energieunternehmen?
Das war mein Argument, dass der Gasverbrauch nicht dadurch deutlich steigen muss, wenn es gelingt, in den Gebäuden die Energieeffizienz zu verbessern, sodass wir doch zur Einsparung kommen. Ich bin aber übrigens auch dafür, dass wir Flüssiggas zum Beispiel zum Einsatz bringen. Das hat dann ganz andere Bezugsländer. Wir könnten den Hafen, also Wilhelmshaven, dafür ausbauen, um das zu beziehen. Die Leitungen dafür sind da. Wir machen übrigens auch Fortschritte bei der Biogasproduktion, bei der Umwandlung von Windstrom in Methan, in erdgasgleiches Methan. Mit anderen Worten, ich glaube, jedenfalls für mich gilt das, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, was an Innovationen, Veränderungen noch alles eintreten wird. Wenn erstmal klar ist, dahin geht es, dann werden wir sehr erfinderisch werden. Unsere Ingenieure warten nur darauf, das zu erfinden. Darum darf man jetzt nicht gutgläubig sagen, wird alles gut gehen. Man muss die Problemfälle sehen und auch Vorsorge treffen. Ich glaube, das tun wir. Aber ein bisschen, glaube ich, kann man ja auch noch sagen, wir trauen unserem Land was zu, dass wir das insgesamt zusammen schaffen.
Kommen wir mal zu den neuen Energien, auf die Sie ja stark setzen, also die Solarenergie und die Windkraft. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja der Endenergieverbrauch in diesem Land nur, ich glaube, bei 2% gedeckt durch Solar- und Windenergie.
Nee, durch Solarenergie.
Durch Solarenergie und Windenergie. Und Windenergie dazu sind dann?
Die Windenergie macht bei uns fast die Hälfte, die wir noch deutlich ausbauen werden, 30, ein gutes Drittel von den erneuerbaren Energien aus, die wiederum 17% insgesamt machen, also ich würde mal sagen 5%.
Gut. Aber es ist trotzdem eben überschaubar, wenn man auch den massiven Mitteleinsatz berücksichtigt, den es gegeben hat. Ich glaube, allein die Solarförderung wird uns ja insgesamt über 80 Milliarden kosten. Das ist ja eine ganze Menge Holz. Ist da nicht irgendwann die Frage, ob das eben wirklich auch richtig und gut eingesetzt ist oder ob man nicht irgendwie an anderen Stellen ansetzen müsste, um Lösungen zu finden, wie diese Lücke, die ja entsteht durch das Abschalten der Atomkraftwerke, entstehen wird?
Ist im Grunde absolut richtig, dass die Förderung der erneuerbaren Technologien erstens in den Markt gehen muss und zweitens so kosteneffizient wie möglich stattfinden muss. Ich habe ein EEG in bestimmter Verfassung und mit bestimmten Subventionen vorgefunden und habe in meiner Amtszeit, die erst gut anderthalb Jahre ist, schon zweimal eine Senkung der Vergütungssätze für Photovoltaik vorgeschlagen. Es war eine Überforderung.
Rot-Grün.
Es war eine Rot-Grün, davor gab es uns auch noch eine andere Koalition.
Ja. Wir erinnern uns,
ein bisschen.
Vielleicht wieder nein.
Ja, also jetzt müssen wir bei den Themen, die müssen wir auseinanderhalten, die Themen. Jetzt sind wir erstmal bei der Photovoltaik und dann bei der nächsten Koalition.
Sehr günstig.
Also erstens, ich habe das vorgefunden und habe eine Überförderung der Photovoltaik vorgefunden. Überhaupt keine Frage und darum habe ich sie korrigiert.
Übrigens, das heißt, es ist zu viel Geld eigentlich dann gebunden worden
durch eine Form. Es ist zu viel für, und zwar haben die Leute, die dort investiert haben, zu viel damit verdient. Bis an 20%, 20 Jahre, Sie haben ja eben die Jahrzehnte mit den 80 Milliarden addiert, ist auch okay. Das ist zu viel.
Ist eine neue industrielle Klientel bedient worden?
Es gibt auch dort Lobbyismus, Egoismus für die eigenen Interessen, die sich auch organisieren. Und der muss Politik genauso widerstehen. Darum habe ich diese Änderung vorgeschlagen. Gegen den Widerstand der gesamten Opposition, gegen den Widerstand der gesamten Branche und gegen den Widerstand einzelner Länder, zum Teil CDU oder CSU regiert, die dagegen den Vermittlungsausschuss angerufen haben. Am Ende haben wir diesen Vorschlag realisiert. Es gab dann eine weitere Förderung, weil die Preise weiter gefallen sind. Wir haben eine gewisse Überproduktion, die Preise fallen, also muss die staatliche Vergütung auch fallen, weil es ist ja keine staatliche Vergütung, sondern die Stromverbraucher, normale Stromverbraucher zahlen das. Wir alle bezahlen das, wir sind keine stromintensiven Unternehmen, wir zahlen das voll und darum muss die Förderung stattfinden, aber sie muss eben angemessen sein. Überförderung müssen wir vermeiden. Wir haben jetzt, aber sind auch, glaube ich, relativ erfolgreich auf diesem Weg. Wenn man es vergleicht, 1.1.2009 und die Förderung, die wir am 1.1.2012, Anfang des nächsten Jahres haben werden, in 3 Jahren, dann wird die Förderung um 47% gefallen sein. Wir sind nicht mehr bei diesen Überförderungen, sondern die Photovoltaik wird sich zunehmend zu einer im Preis ordentlichen erneuerbaren Energie, vielleicht sogar zu einer wirklich bald schon wettbewerbsfähigen Energieform und Stromquelle entwickeln. Das zeigt aber, es muss immer wieder angepasst werden. Wir können uns nicht ausruhen. Wir wollen das in den Markt bringen und wir wollen es kosteneffizient erbringen.
Nun haben wir ja gerade bei der Solarindustrie dieses interessante Phänomen, dass wir als Verbraucher und Verbraucherinnen das finanziert haben, diese Solarindustrie.
Immer auch mit der Wertschöpfung natürlich.
Auch mit dem Ziel, da entstehen Arbeitsplätze und es gibt eine Technologieführerschaft hier in Deutschland, die uns auf dem Weltmarkt beste Chancen einräumt. Mhm. Jetzt kann man gerade in den letzten Monaten und Wochen beobachten, dass die Technologieführerschaft und auch die Wirtschaftlichkeit der deutschen Solarindustrie eigentlich ins Hintertreffen geraten ist, inzwischen abgehängt durch Chinesen andere Länder.
Nein, wird der größere Teil auch der deutschen Produktion exportiert, aber wir importieren auch beachtliche Teile. Aber nicht, weil wir Technologieführerschaft abgegeben haben, sondern weil auf dem jetzigen Stand von Technologie andere Chinesen zu deutlich billigeren Preisen produzieren. Und darum wird die Zukunft...
Auch weil es Überkapazitäten...
Auch, weil es völlig richtig, wegen Überkapazitäten, aber auch, weil sozusagen zu anderen Preisen jetzt massenhaft produziert wird. Das ist ein Phänomen, das wir in anderen Bereichen ja auch kennen. Und darum wird auch der Produktionsstandort in Deutschland davon abhängen, ob wir nun zu technologischen Weiterentwicklungen kommen. Da würde ich gar keine Prognosen abgeben, nicht unoptimistisch. Aber daran hängt sozusagen der Wertschöpfungsstandort Deutschland, ob wir uns technologisch weiterentwickeln. Wenn wir technologisch stehen bleiben, werden solche Massenprodukte immer in andere Billiglohnländer verlagert werden. Und dann produzieren wir andere Dinge, die technologisch interessanten Teile, die Wechselrichter und anderes. Wir liefern auch den Maschinenbauteil dazu, aber die reine Siliziumplatte wird dann in China produziert, wenn nicht unsere deutlich besser ist. Und davon wird es abhängen, ob das hier bleibt oder weg.
Aber muss man nicht da viel stärker noch investieren, auch als Politik Mittel lenken in die Forschungsförderung? Die ist ja geringer als noch in den 80er Jahren. Ich habe das mit Erstaunen jetzt nochmal zur Kenntnis genommen, dass wir Anfang der 80er Jahre fast dreimal so viel Mittel aufgewendet haben in absoluten Zahlen wie heute.
War immer eine besonders gute Regierung Anfang der 80er Jahre. Aber wir werden noch in diesem Monat uns das Vorbild dieser Regierung zum Anlass nehmen und ein Energieforschungsprogramm beschließen mit einem beachtlichen Umfang im Monat Juni. Unterschiedliche Ressorts zusammen, Forschungsressort, Wirtschaftsressort.
Ein Volumen ungefähr?
Wenn ich es richtig im Kopf habe, um die 3,5 Milliarden Euro. Das ist, ich hoffe, dass die Zahl ungefähr stimmt. Ich glaube aber, bin ich ganz sicher, aber es ist die Größenordnung. Ich glaube, das ist ein Wort.
Jetzt ist die Zeit schon relativ weit fortgeschritten. Trotzdem noch mal ganz kurz zu der auch wichtigen Frage in die Zukunft geblickt, was die Endlagerfrage anbelangt. Gorleben ist nach wie vor, glaube ich, das Ziel Nummer eins, nehme ich an, der Bundesregierung. Ist da der Ausstieg oder ist da die Ausstiegsvariante die Rückholbarkeit? Das heißt, man will den Atommüll nicht für unendlich lagern, sondern erst einmal nur für eine bestimmte Zeit und dann gucken, wie weiter?
Also erstens ist das ein Thema, das sozusagen auch wieder an den Anfang unseres Gespräches führt.
Wunderbar, eine dramaturgische Klammer.
Sie haben sich das hervorragend alles ausgedacht. Also es sind halt eben auch wieder Kosten einer bestimmten Technologie, die aber angefallen sind in der Vergangenheit. Darum muss man ihnen jetzt gerecht werden. Ich glaube, dass es richtig ist, Gorleben wirklich ergebnisoffen, dafür stehe ich auch, das garantiere ich, zu untersuchen. Das Moratorium war falsch und feige über 10 Jahre, das heißt, die Verweigerung von Erkenntnisgewinnung ist immer falsch und an dieser Stelle besonders. Das muss man weitermachen, wir wollen es aber öffnen darüber hinaus, auch das ein Teil der Konsensbildung nach jahrzehntelangem Kampf, die dort stattfindet. Wir werden auch über unterschiedliche Optionen noch einmal reden. Soll man sozusagen zwischenlagern für 100 Jahre oder bleibt es bei der Endlagerung, wofür viele Experten sprechen? Aber auch eine Endlagerung hat als Sicherheits- oder hat als Anforderung, auch als Sicherheitsanforderung, die Rückholbarkeit des endgelagerten Materials, weil wir ja möglicherweise, und zwar über lange Zeiträume, weil wir ja möglicherweise in 70 Jahren klüger sein können, wie man mit diesem Abfall umgeht.
Manchmal reichen 3 Monate.
Transmutation. Manchmal reichen 3 Monate. Wenn eine besonders gute Bundesregierung am Werke ist, kann man diesen Glücksfall erleben. Es kann ja schon ein bisschen länger dauern. Also man will sich auch ermöglichen, dass, wenn neue Erkenntnisse da sind, man an das Zeug wieder rankommt, um die Zerfallszeiten zu reduzieren. Auch das ist jetzt schon ein Teil eines Sicherheitskonzeptes. Aber das werden wir alles nicht in wenigen Monaten hinkriegen.
Ja, da sind wir am Ende. Nur ganz kurze Frage, ganz kurze Antwort. Was, wenn die Wende irgendwie nicht in dem Zeitplan zu realisieren ist, wie Sie ihn sich ehrgeizigerweise jetzt vorgenommen haben?
Wir sind selbstkritisch. Dann müssen wir die Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, dass wir eine moderne, sichere, zukunftsfähige Energieversorgung bekommen. Dann müssen wir nachsteuern.
Ja, vielen Dank, Herr Minister, dafür, dass Sie da waren. Sie sind, glaube ich, derjenige, der neben dem Finanzminister im Augenblick das ehrgeizigste Ziel verfolgt in der Regierung und das anspruchsvollste Programm da.
Ich bin sehr zufrieden.
Ich bedanke mich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Stunde. Bedanke mich bei Ihnen für das Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.